Radio 3 Lebenswelten.
Hunderte haben sich versammelt vor dem Dom in Enna in den sizilianischen Bergen. Sie warten auf den großen Moment. Dann gehen die Kirchentüren auf. Männer, barfuß, in hellblau-weißer Kleidung, tragen eine schwere, goldene Sänfte mit einer Heiligenstatue nach draußen. Die Statue der Madonna della Visitazione, der Schutzpatronin von Enna. Die Gläubigen und die Schaulustigen folgen der Statue in einer langen Prozession durch die Kleinstadt. Das Patronatsfest im Juli ist einer der wichtigsten Tage für Enna. Alle sind bester Laune, so wirkt es wenigstens. Aber für Antonio Messina war da einer zu viel vor Ort.
Das Schweigen der Bischöfe. Missbrauch in der italienischen katholischen Kirche. Eine Sendung von Lisa Weiß.
Antonio Messina ist Anfang 30, geboren und aufgewachsen in Enna, tiefgläubig. Immer noch, obwohl er als Jugendlicher von einem Kirchenmann missbraucht worden ist. Mehrmals. In den Gerichtsakten lassen sich die verstörenden Details nachlesen. Der Priester ist vor kurzem in zweiter Instanz zu 3 Jahren Haft verurteilt worden. Antonio ist 16, als alles anfängt. Ein Jugendlicher, der an seiner sexuellen Orientierung zweifelt. Der sich nicht sicher ist, ob er vielleicht selbst Priester werden will. Und da ist dieser junge Priesteramtskandidat, der die Jugendarbeit macht, der immer wieder sagt, die Jugendlichen können mit allen Sorgen zu ihm kommen, auch sexueller Art. Antonio vertraut sich ihm an, fühlt sich verstanden, bis es zum ersten Übergriff kommt.
Ich erinnere mich daran, wie wenn es gestern gewesen wäre. Das ist ein Moment, den ich nicht vergessen kann, den ich nie vergessen werde. Was mich besonders schockiert hat, dass er mir damals, bevor er mich missbraucht hat, gesagt hat, er habe verstanden, dass ich ihm das alles nur erzähle, um ihn darum zu bitten, das Priesterseminar zu verlassen und mit ihm zusammen zu sein.
3 Jahre lang wird Antonio immer wieder missbraucht, kann sich lange nicht lösen von dem Priesteramtskandidaten, der ihn kontrolliert, von seinen Freunden isoliert, mit Nachrichten überschüttet. Er hat Angst, dass niemand ihm glaubt, wenn er erzählt, was passiert ist.
Weil er ein Umfeld geschaffen hat, in dem ihm alle komplett vertraut haben. Die Jungen und die weniger Jungen. Deshalb habe ich immer befürchtet, dass man mir nicht glaubt. Und es gibt ja wirklich heute noch Leute, die die ganze Geschichte nicht glauben.
Welchen Einfluss das auf sein Leben hat, das wird Antonio später noch erzählen. Jetzt berichtet er erst einmal, dass er damals auch befürchtet hat, dass überall herum erzählt wird, er sei queer. Im ländlichen Sizilien oft immer noch ein Tabu. Irgendwann distanziert sich Antonio von dem Täter. Aber das, was passiert ist, verfolgt ihn. Er kämpft mit Magersucht, mit Schlafstörungen, geht in Therapie und entschließt sich, den Mann, der mittlerweile Priester ist, zu melden.
Ich habe mich dafür entschieden, ihn erst einmal bei der Kirche anzuzeigen, weil ich dachte, dass ich kirchlichen Institutionen vertrauen kann.
Er wendet sich an den Priester seiner Heimatgemeinde. Der glaubt ihm nicht. Dann zeigt er die Übergriffe beim zuständigen Bischof von Piazza Armerina an. Es habe dann eine kirchliche Untersuchung gegeben, sagt Antonio, wie das kirchenrechtlich auch vorgesehen ist.
Nach langer Zeit hat die Diözese mir dann 25.000 Euro angeboten, wenn ich unterschreibe, dass ich ab jetzt schweige und die Geschichte damit ein Ende hat.
Aber Antonio unterschreibt nicht. Er will sich nicht mit Geld abspeisen lassen. Er will, dass der Täter zur Verantwortung gezogen wird, dass er nicht weiter Jugendliche missbrauchen kann. Der Bischof habe einfach versucht, die Geschichte unter den Teppich zu kehren, meint Antonio. Er wirkt heute noch ein bisschen fassungslos, wenn er das erzählt. Auf unsere Anfrage, seine Seite der Geschichte darzustellen, reagiert der Bischof nicht. Aus den Prozessakten geht hervor, dass der Bischof sich als Vermittler gesehen haben will, dass er versucht haben will, eine Einigung zwischen den verschiedenen Parteien herzustellen. Er behauptet, ihm seien die Hände gebunden gewesen, weil der Täter zur Zeit des Missbrauchs Priesteramtskandidat, also noch kein fertiger Priester gewesen sei. Was Antonio damals auch macht, er schreibt auch an das Dikasterium für die Bischöfe im Vatikan, an den Papst, damals noch Franziskus. Antonius Geschichte. Der Umgang des Priesters seiner Heimatgemeinde und des Bischofs mit dem Thema. Das alles ist kein Einzelfall. Auch wenn nur wenige Missbrauchsopfer an die Öffentlichkeit gehen, auch wenn das Thema von italienischen Medien eher selten aufgegriffen wird. Für Hans Zollner von der Päpstlichen Universität Gregoriana ist das klar. Er ist einer der führenden Experten in der katholischen Kirche zur Missbrauchsprävention.
Also ich habe über die letzten 15, 20 Jahre mit dieser Frage gerungen. Was ist es denn letztlich, was in Italien es verhindert, dass man sich mehr mit diesem Thema auch offensiv in der Kirche stellt? Und einer meiner Schlüsse ist, dass erst dann auch in den Kirchen und in den Religionen dieses Thema sexuelle Gewalt gegen Kinder und andere verwundbare oder schutzbefohlene Personen aufbricht, wenn es in der Gesamtgesellschaft spruchreif geworden ist. Und das ist meines Erachtens in Italien nicht der Fall.
Die Gesellschaft tendiere dazu, solche Vorkommnisse zu vertuschen. Immer noch, meint Zollner. Es sei gang und gäbe, Dinge nicht klar anzusprechen und vor allem die Verantwortlichen nicht zu nennen oder mit dem, was sie getan haben, zu konfrontieren. Eine Ausnahme gibt es aber. Die Diözese Bozen-Brixen in Südtirol. Dort ist mittlerweile ein umfangreicher Bericht zum Missbrauch durch Kirchenmänner veröffentlicht worden, erstellt von externen Gutachtern.
Ein ganz herzliches Grüß Gott von meiner Kollegin Nata Gladstein und von mir, meine Damen und Herren. Wir haben uns heute hier zusammengefunden, um das Unmögliche zu wagen, nämlich innerhalb von circa einer Stunde bis eineinhalb Stunden einen ersten Überblick über einen über 600 Seiten langen Bericht zu präsentieren.
Wer da spricht, ist Ulrich Wastl. Der Rechtsanwalt hat mit seiner Kanzlei schon unter anderem Missbrauchsstudien für die Erzbistümer München und Freising und Köln erstellt und eben die über das Südtiroler Bistum. Wastl lobt bei der Vorstellung des Berichts erstmal die ungewöhnlich gute Zusammenarbeit mit der Diözese. Man habe Zugang zu allen Akten gehabt. Die Gutachter sind bei ihrer Arbeit auf insgesamt 67 sogenannte Sachverhalte gestoßen. Oder konkret, Fälle, bei denen es den Verdacht gibt, dass ein Priester Minderjährige oder erwachsene Schutzbefohlene missbraucht hat. Den Fall Nummer 5 stellt Wastl besonders heraus.
Beim Lesen dieser Akte weiß man ehrlich gesagt, und selbst uns ging es so, dass man nicht mehr weiß, was man sagen soll. Der Priester beginnt seine Tätigkeit zu Beginn oder im Laufe der 1960er Jahre, missbraucht kleine Mädchen, begrapscht sie, wird versetzt. Nahezu 50 Jahre später hat jemand den Mut, diesen Priester im Jahr 2010 aus der Seelsorge zu entfernen.
Wastl erzählt noch mehr Geschichten, die sprachlos zurücklassen. Die eines Gemeindepriesters, der die Beerdigung eines Verstorbenen gehalten hat, obwohl die Gemeinde dagegen protestiert hat. Der Hintergrund? Es besteht der massive Verdacht, dass der Verstorbene Selbstmord begangen hat wegen des Missbrauchs durch genau diesen Priester. Wastl und sein Team haben sich alle Verdachtsfälle seit 1964 angeschaut. Für sie gelten die meisten Sachverhalte als erwiesen oder sehr wahrscheinlich. Bei einigen fehlen Informationen, um sie abschließend beurteilen zu können. Fast 60 Menschen sind so sehr wahrscheinlich Opfer des Missbrauchs in der Diözese Bozen-Brixen geworden. Die meisten von ihnen waren noch Kinder, über die Hälfte davon Mädchen. Die Dunkelziffer dürfte weitaus höher sein.
Unsere Feststellung ist leider, dass in diesen Gemeinden quasi nach einem teuflischen Muster Folgendes abläuft. Die Gemeinde spaltet sich. Es gibt Befürworter des Priesters. Das geht teilweise so weit, obwohl sie von den Taten wissen. Und es gibt diejenigen, die kritisch sind und sagen, so kann es nicht weitergehen.
Das ist auch im sizilianischen Enna so. Dort, wo Antonio Messina lebt. Und Ulrich Wastl sagt bei der Vorstellung dieses Missbrauchsberichts noch etwas. Wenn man überlegt, wie man mit missbrauchsverdächtigen Kirchenmännern umgeht, dann dürfe nicht immer die Unschuldsvermutung gelten, dann dürfe man nicht immer darauf warten, dass Täter verurteilt werden. Denn das könne dazu führen, dass Täter nicht aus dem Seelsorgedienst entlassen werden, nur weil ihre Taten längst verjährt sind.
Dies hier ist die einzige Diözese in ganz Italien. Es gibt über 200, die den schmerzhaften Weg, aus unserer Sicht den einzig richtigen Weg einer unabhängigen Aufklärung nach unserem Kenntnisstand, bisher gegangen ist.
Dass es für Italien bisher keine umfassende Untersuchung gibt, das bestätigt auch Hans Zollner, der Experte für Missbrauchsprävention. Und er erklärt, Bozen-Brixen sei als deutschsprachige Diözese kulturell nicht vergleichbar mit dem Rest Italiens. Wobei man sagen muss, die italienische Bischofskonferenz hat nach langem Ringen einen Bericht in Auftrag gegeben, allerdings nur für Fälle ab dem Jahr 2001. Und die Fertigstellung hat sich verschoben. Was ist mit älteren Missbrauchsfällen? Und warum ist Italien im Vergleich zu Deutschland, Frankreich oder Irland so hintendran mit der Aufklärung? Der Vorsitzende der italienischen Bischofskonferenz, Kardinal Matteo Zuppi, will kein Interview dazu geben. Aber Psychologin Chiara Griffini, sie kümmert sich für die italienische Bischofskonferenz um das Thema Missbrauch. Und zählt erst einmal auf, was die italienische Kirche jetzt schon tut. Seit 2019 gäbe es beispielsweise Leitlinien gegen Missbrauch. Es gäbe Missbrauchsbeauftragte in den Diözesen und die sogenannten Centri d'Ascolto.
In den Bistümern gibt es also diese Anlaufstellen, an die sich jeder wenden kann, der sich als Opfer eines Missbrauchs oder mutmaßlichen Missbrauchs fühlt. Man kann das dort bei der Kirche anzeigen, die im Rahmen ihrer Zuständigkeit handelt. Aber jeder, der sich an diese Anlaufstellen wendet, wird dazu aufgefordert, sich an die zuständige staatliche Behörde zu wenden.
Wie viel diese Centri d'Ascolto in der Praxis zur Aufklärung beitragen, ist umstritten. Chiara Griffini findet jedenfalls, Italien sei doch an einem guten Punkt mit der Aufarbeitung, auch wenn die Untersuchung erst ab dem Jahr 2001 beginnt.
Wir wollen jetzt diesen ersten Schritt gehen, um dann mit den Ergebnissen aus dem Bericht Kriterien für weitere Nachforschungen zu definieren. Das Ziel dieser ersten Studie ist es, uns möglichst viele Elemente zur Verfügung zu stellen für ein immer besseres Schutzsystem. Denn das wollen die Opfer.
Antonio Messina aus Sizilien sieht das anders. Auch Täter, die vor 2001 Kinder, Jugendliche, Frauen, Schutzbefohlene missbraucht haben, können heute noch im Kirchendienst sein, sagt er. Die schnell zu finden, hält er für wichtig. Damit nicht noch mehr Menschen das Gleiche durchmachen müssen wie er. Auch deshalb hat Antonio nach langem Ringen mit sich selbst Strafanzeige bei den staatlichen Behörden erstattet. Und dann tut sich damals wirklich etwas. Der Priester wird verurteilt. Und der Bischof, der muss sich jetzt auch vor Gericht verantworten. Der Vorwurf, er habe im Prozess falsch ausgesagt, um den Priester zu schützen. Auch Francesco Zanardi ist ein Missbrauchsbetroffener. Mit 11 Jahren wurde er zum ersten Mal missbraucht, von einem Priester aus seiner Heimatstadt Savona. 4 Jahre lang ging das so, bis er 15 war, erzählt er. Das war 1985. Erst Jahre später hat er es geschafft, zu erzählen, was ihm angetan wurde, hat ein Betroffenen-Netzwerk gegründet. Rete Labuso. Um darauf aufmerksam zu machen, dass es Missbrauch in der italienischen Kirche wirklich gibt. Zanardi steht auch mit Antonio in Kontakt. Rete Labuso war Zivilkläger im Prozess gegen den Priester, der Antonio missbraucht hat. Francesco Zanardi findet, der Missbrauch in der italienischen Kirche sei ein Problem. Aber genauso problematisch ist für ihn, dass der italienische Staat nicht energisch genug gegen den Missbrauch kämpfe. Was es aus seiner Sicht unter anderem braucht?
Eine Anzeigepflicht von Missbrauch für alle Bürgerinnen und Bürger. In Italien gibt es so etwas, aber nur für Amtsträger. Das macht es leichter. Man müsste das Gesetz nur ausweiten, kein neues Gesetz schaffen. Das würde verhindern, dass alles nur bei den Bischöfen landet. Denn wenn die Frau, die in der Kirche putzt, etwas mitbekommt und strafrechtlich verfolgbar ist, wenn sie den Vorfall nicht anzeigt, dann ist der Bischof außen vor.
Die Pflicht, Anzeige zu erstatten, wenn man den Verdacht hat, dass jemand missbraucht wird. Wäre das also die Möglichkeit, die Probleme in der italienischen katholischen Kirche zu lösen? Hans Zollner, der Experte für Missbrauchsprävention, der ist da ziemlich skeptisch. Er glaubt, die große Herausforderung für die Betroffenen sei es, sich auf einen Gerichtsprozess einzulassen. Die dauern in Italien oft Jahre. Nicht alle dürften sich daher für eine Anzeige entscheiden. Anders als Antonio, der sich irgendwann dazu durchgerungen hat. Zurück nach Enna. Zurück zur Prozession im Juli. Bei der ist auch der Bischof von Piazza Armerina ganz vorne mit dabei. Wie jedes Jahr. Nur darüber sprechen will bei dieser Prozession offenbar niemand. Egal wie viele Menschen man anspricht, die Antwort ist Schweigen. Eine einzige Frau, die anonym bleiben will, sagt nach einigem Hin und Her doch etwas ins Mikrofon.
Danke, aber ich kann heute nicht darüber sprechen. Aber das hier ist eine Prozession, zu der Missbrauchsverdächtige gekommen sind. Ich hoffe, wegen ihres Glaubens. Ich hoffe es für sie.
Antonio Messina nickt. Dass so gut wie niemand sprechen wollte, wundert ihn überhaupt nicht. Die ganze Sache werde in Enna von vielen einfach totgeschwiegen, sagt Antonio. Er spricht von einer Art Omerta, einem Ehrenkodex des Schweigens wie bei der Mafia. Und er sagt mit Blick auf den Auftritt des Bischofs auch:
Was mich am meisten empört, ist nicht, dass er dabei ist, sondern dass die Vertreter der Institutionen trotzdem daran teilnehmen. Anwesend ist der Priester, der Präfekt, also die höchste staatliche Autorität hier in der Gegend. Anwesend ist der Polizeipräsident, der Chef derer, die die Ermittlungen durchgeführt haben.
Im Restaurant von Pier Elisa Rizzo und ihrem Partner im Zentrum von Enna. Abends kocht sie hier, tagsüber arbeitet sie freiberuflich für die italienische Nachrichtenagentur ANSA, berichtet über das, was in Enna passiert. Sie weiß, was los ist in der 28.000 Einwohnerstadt, in der gefühlt jeder jeden kennt. An sie hat sich Antonio Messina gewandt, als er das Gefühl bekam, der Bischof vertusche mehr als aufzuarbeiten. Sie war die Erste, die über den Missbrauch berichtet hat. Und auch Pier Elisa Rizzo lächelt nur fein, wenn man ihr vom großen Schweigen bei der Prozession erzählt.
Die Leute wollen nicht sprechen. Sie sprechen nicht, weil sie Angst haben. Es gibt dieses Unbehagen, so nach dem Motto, es reicht jetzt, sprechen wir nicht mehr darüber. Die ganze Geschichte spaltet die Stadt. Es gibt die, die nach der Verurteilung in zweiter Instanz immer noch sagen, dass das alles eine Geschichte zwischen zwei Homosexuellen war, mit einem Rosenkrieg am Ende. Und die, die nicht mal mehr die Kinder zum Katechismus schicken, weil sie Angst haben, weil da ein wirklich krankes System entdeckt worden ist.
Und sie sagt auch, Antonio und seine Familie hätten einen hohen Preis dafür gezahlt, mit der Geschichte an die Öffentlichkeit zu gehen. Antonio selbst erzählt, er werde von vielen als Nestbeschmutzer gesehen, weil er den beliebten Priester angezeigt hat. Sein Privatleben werde durch den Schmutz gezogen, er fühle sich nicht sicher. Journalistin Pier Elisa Rizzo ist für ihre Berichterstattung mehrmals angezeigt worden. Das Verfahren gegen sie wegen der Anzeigen wurde eingestellt. Und auch sie hat schon Drohungen bekommen.
Nachrichten übers Telefon, auch nachts. Passt auf, ihr stellt euch gegen etwas, das zu groß ist für euch. Aber niemand wollte sich gegen irgendjemanden stellen. Ich habe nur meine Arbeit gemacht.
Pier Elisa Rizzo lässt das alles nicht kalt. Sie hat selbst zwei Kinder, hat Angst, dass ihnen etwas passiert. Oder ihr selbst. Aber gleichzeitig kommt für sie nicht in Frage, aufzuhören, über den Missbrauch zu berichten. Journalismus, das ist für sie ein Bollwerk, das die Wahrheit verteidige. Sie selbst sei nur ein kleiner Nagel in diesem Bollwerk, sagt sie. Aber sie sieht es als ihre Aufgabe, die Wahrheit über den Missbrauch von Antonio zu erzählen. Trotz aller Einschüchterungsversuche. Antonio Messina hat von der katholischen Kirche in Italien nicht wirklich Hilfe bekommen. Das dürfte mittlerweile klar geworden sein. Aber Antonio hatte sich ja auch direkt an den Vatikan gewandt, noch vor der Strafanzeige bei den weltlichen Behörden im Dezember 2020.
Ich habe keine Antworten vom Heiligen Stuhl bekommen. Weder als ich meinen ersten Brief an Papst Franziskus geschrieben habe, noch auf die folgenden Briefe. Und ich habe auch keine Antwort bekommen auf das, was ich dann an drei Dikasterien geschickt habe. An das Dikasterium für die Glaubenslehre, das für den Klerus und das für die Bischöfe.
Was aus den Prozessakten, aus der Mitschrift eines abgehörten Telefongesprächs aus dem Jahr 2021 zwischen dem Bischof von Piazza Armeria und dem Täter klar wird, die Kongregation für den Klerus, die meisten Dikasterien hießen bis 2022 Kongregationen, die erkundigt sich beim Bischof nach dem Fall, will Klärung. Und das macht den Bischof ziemlich nervös. Er sagt in diesem Telefongespräch mit dem Täter, das ist jetzt auch mein Problem, ich habe die Geschichte verschleiert. Robert Prevost, der heutige Papst Leo XIV., war damals schon Mitglied der Kongregation für den Klerus und für die Bischöfe. Ab 2023 bis zu seiner Papstwahl hat er das Dikasterium für die Bischöfe geleitet. Aber kannte er persönlich diesen Missbrauchsfall? Antonio Messina glaubt, ja.
Dieser Papst kennt meine Geschichte, weil Prevost als Leiter des Dikasteriums meinen Briefwechsel bekommen hat. Ich weiß bis heute nicht, ob Prevost alles wusste und nichts gemacht hat oder ob er alles wusste und etwas getan hat. Ich weiß nicht, ob er eine Untersuchung bezüglich des Bischofs angeregt hat. Ich hoffe, dass das so ist und dass da eine Untersuchung stattfindet oder stattfinden wird.
Nachgefragt beim Vatikan. Kannte Papst Leo den Fall und wenn ja, wie hat er reagiert? Das Presseamt verweist an die italienische Bischofskonferenz. Von dort kommt keine Antwort, sie dürfte aber auch nicht viel dazu sagen können. Über den Umgang Prevosts mit Missbrauchsvorwürfen, die ihm zugetragen wurden, ist viel gesprochen worden, seitdem er Papst ist. Aus Medienberichten ergibt sich ein eher ambivalentes Bild. Er sei sehr entschieden gegen die ultrakonservative und sektenartige katholische Organisation Sodalizio in Peru vorgegangen, in der offenbar auch Minderjährige missbraucht wurden, heißt es immer wieder. Andererseits gibt es auch Vorwürfe, Prevost habe in anderen Zusammenhängen Missbrauchsfälle nicht konsequent genug verfolgt. Als Papst hat er beispielsweise im Herbst mit Vertretern von Missbrauchsbetroffenen gesprochen. Das Treffen dauerte deutlich länger als geplant. Viele der Anwesenden fühlten sich gehört. Und in einem Interview mit dem US-amerikanischen Online-Portal Crux sagte er zum Thema Missbrauch:
Ich glaube, das ist eine wirkliche Krise. Die Kirche muss weiterhin darauf eingehen, denn das ist nicht gelöst. Und das wird Zeit brauchen, denn die Opfer müssen mit großem Respekt behandelt werden. Man muss verstehen, dass diejenigen, die wegen Missbrauch sehr tiefe Wunden erlitten haben, diese Wunden manchmal ihr ganzes Leben lang tragen.
Gleichzeitig dürfe Missbrauch nicht zum alleinigen Thema in der Kirche werden. Man müsse außerdem auch die Rechte der Beschuldigten beachten. In einer Rede an neu ernannte Bischöfe hat der Papst sie alle ermahnt, sich unverzüglich mit Fragen unangemessenen Verhaltens des Klerus auseinanderzusetzen. Diese dürften nicht in eine Schublade gelegt werden, so der Papst. Sie müssten mit Barmherzigkeit und echter Gerechtigkeit gegenüber den Opfern und den Beschuldigten angegangen werden. Aber hätte er selbst sich im Fall Antonio Messina mehr damit auseinandersetzen müssen? Wie wahrscheinlich ist es, dass ihm die Vorwürfe bekannt waren? Für Missbrauchsexperte Hans Zollner von der Päpstlichen Universität Gregoriana ist das wirklich schwierig zu sagen. Das Dikasterium habe in den vergangenen Jahren sicher sehr viele Anschuldigungen gegen Bischöfe bekommen, sagt Zollner. Es gebe sicherlich einen ziemlichen Rückstau bei der Bearbeitung und so sei unklar, was der heutige Papst wusste. Was Zollner auch sagt, das ganze innerkirchliche Verfahren nach einer Anzeige wegen Missbrauchs sei ziemlich intransparent.
Und das ist genau das Problem, warum der Antonio Messina keine andere Wahl hatte, erstens, als sich an die staatlichen Gerichte zu wenden und zweitens, direkt an den Papst zu schreiben. Ich meine, wenn das Verfahren regulär funktionieren würde, dann müssten nicht alle Instanzen übersprungen werden und dann sofort zum obersten Gesetzgeber.
Im Fall von Antonio Messina gewährt der Papst eine Audienz. Also Papst Franziskus antwortet nicht auf Antonios Briefe. Aber Antonio bekommt das Angebot zu einer Privataudienz mit dem Papst. Die findet allerdings nicht mehr statt, weil Franziskus vorher krank wird und stirbt. In der Zeit zwischen dem Tod Franziskus und der Wahl des neuen Papstes meldet sich aber der Sekretär der päpstlichen Kinderschutzkommission bei ihm. Das ist diese Kommission, die den Missbrauch von Kindern und Jugendlichen in der römisch-katholischen Kirche aufarbeiten soll. Die beiden sprechen lange. Antonio vertraut ihm. Er gibt ihm mit, dass er sich eine Privataudienz beim frisch gewählten Papst Leo wünscht. Bisher hat er noch nichts gehört, aber Antonio gibt die Hoffnung nicht auf. Antonio, der ja weiterhin gläubig ist, hat sich auch eine neue Pfarrei gesucht, mit einem Pfarrer, dem er vertraut. Und er wohnt weiterhin in Enna, arbeitet dort als Archäologe in einem kirchlichen Museum. Noch.
Ich liebe meine Stadt. Ich will dort leben und arbeiten. Aber in der letzten Zeit habe ich auch überlegt, wegzugehen, woanders Arbeit zu suchen. Seit der Priester verurteilt worden ist, habe paradoxerweise ich Probleme im Arbeitsumfeld bekommen.
Antonios Leben hat sich verändert, seit der Anzeige, seit er mit seiner Missbrauchsgeschichte an die Öffentlichkeit gegangen ist. Nicht nur zum Besseren. Aber er bereut nichts.
Ich hoffe, obwohl der Priester nur eine kurze Haftstrafe bekommen hat, dass das trotzdem den Weg für andere junge Menschen ebnen kann, Missbrauch anzuzeigen.
Das Schweigen der Bischöfe. Missbrauch in der italienischen katholischen Kirche. Sie hörten eine Sendung von Lisa Weiß. Es sprachen Rahel Comtes, Peter Weiß und die Autorin. Ton Anja Beusterin. Redaktion Matthias Morgenroth. Regie Sabine Kienhöfer.